Americans are durable. We take pride in hard work and high quality. American Giant makes durable, quality clothing right here in the USA. Because what we wear reflects who we are. When you buy American Giant, you're not just wearing the best clothes money can buy. You're helping keep jobs and pride in your own backyard. Premium clothing built to last decades, like it should. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code RIGHTHERE24.
Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Entschuldigen Sie, Sir. Ich suche nach einem Job. Ich bin ein Arbeitstier. Ich setze mir hohe Ziele und mein Motto lautet, wenn man im Lotto gewinnen will, braucht man die Kohle für einen Lottoschein. Was sagen Sie dazu? Ich könnte morgen anfangen. Oder wieso nicht gleich heute?
Nein, kein Interesse.
Einen traumhaft wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Nächste Woche startet im Kino der neue Blockbuster-Film Ambulance mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle von Michael Bay. Wir erwarten großes Action-Spektakel. Und aus dem Grund dachte ich mir so, fragen wir doch einfach Jake Gyllenhaal persönlich, wie der Film so ist. Und ich habe ihn höchstpersönlich hier. Einen wunderschönen guten Abend.
Ja, wunderschönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Tatsächlich ist das der gute Marius Claren, der ihm in den deutschen Filmen und in den deutschen Fassungen die Stimme leiht. Und ich freue mich riesig, dass du hier bist. Wir hatten ja erst vor kurzem den guten Engelbert von, jetzt habe ich den Namen vergessen, verdammt.
Nordhausen.
Ich bin nochmal bei Raoul von Krauthausen. Mist. Wir hatten ja vor kurzem den guten Engelbert von Nordhausen zu Gast. Und auch der hat schon viele gute, tolle Worte über den Marius Claren verloren. Und den hat unser lieber Dom interviewt. Den habe ich auch wieder hier. Grüß dich.
Ja, einen Abend auch. Freue mich sehr, dabei zu sein, dass es so relativ spontan geklappt hat. Und ja, ist natürlich immer was Besonderes, einen Synchronsprecher mehr oder weniger virtuell jetzt natürlich nur zu treffen.
Tatsächlich habe ich so einen kleinen Mindfuck im Kopf, ne? Das ist eine Sache, sich mit Synchronsprechern zu beschäftigen und die quasi zu hören, zu wissen, okay, das ist der Schauspieler und der spricht Deutsch, dann sich Interviews anzugucken von Synchronsprechern und man hört den Schauspieler, aber man sieht eine andere Person und noch krasser ist es, wenn man dann mit diesem Schauspieler quasi redet. Das ist im Kopf sehr, sehr merkwürdig. Aber okay, lieber Marius, erzähl uns doch bitte mal, wie kam es dazu, dass du die Synchronstimme von Jake Gyllenhaal geworden bist oder auch Tobey Maguire sprichst du ja auch noch?
Das läuft eigentlich im Allgemeinen über Castings. Und das erste Mal habe ich Jake Gyllenhaal gesprochen bei The Day After Tomorrow. Dort gab es auch ein relativ groß angelegtes Casting. Und da hat sich dann der Verleih und der Regisseur, die haben sich für mich entschieden. Obwohl ich auch schon vorher einmal in der engeren Auswahl war für einen anderen Film, aber das hat zeitlich nicht hingehauen. Und ja, dann ist es im Allgemeinen so, wenn die Filme erfolgreich sind oder etwas erfolgreicher als der Durchschnitt, dass man dann geneigt ist, dabei zu bleiben bei dieser Besetzung. Und in dem Fall hatte ich Glück und so war's.
Okay. Tatsächlich, wenn ich deine Stimme höre, muss ich immer noch an was anderes denken. Und zwar geht es um ein PC-Spiel. Ich habe vor über 20 Jahren, oder doch, vor 20 Jahren kam das Spiel raus. Das nannte sich Aquanox 2 Revelation. Du hast schon so viel gesprochen, ich kann verstehen, wenn du dich nicht erinnern kannst. Auf jeden Fall hast du in diesem Spiel einen Charakter gespielt, der nannte sich Stony.
So ist das nun mal im Ritterbusiness. So geht das, Mann. Rette einem Arsch das Leben und als Dank furzt er dir ins Gesicht.
Ja, das ist sicherlich schwierig. Auf jeden Fall, in dem Spiel hast du quasi, ist ein bisschen wie so ein Hörspiel, da gab es keine Animation von Mündern oder sowas. Es war so eine postapokalyptische Welt unter Wasser und der Stony hatte so einen typischen Spruch immer so geht das, so geht das. Quasi jeder zweite Satz war immer, so geht das. Und das habe ich immer noch im Kopf, weil der hatte wirklich sehr viel Sprechanteil in diesem Spiel. Von daher habe ich das immer noch mit dem Kopf. Aber wir wollen natürlich beim Film bleiben. Wann hast du denn Ambulance aufgenommen? Wie lange ist es denn jetzt her?
Das haben wir gemacht im Januar. Beziehungsweise wir haben schon im Dezember angefangen und dann haben wir eine kleine Weihnachtspause gemacht und dann ging es im Januar weiter.
Okay, wie viele Takes hast du da gemacht? Wie viele waren das?
So ganz genau weiß ich es nicht mehr, aber ich schätze, es wären irgendwas zwischen 500 und 600 gewesen sein.
Oh, krass. Es ist ja auch ein relativ langer Film, ne? 2 Stunden, 15 Minuten. Mhm. Ich bin wirklich gespannt. Ich glaube, der hat ein bisschen mehr Story dieses Mal als ein typischer Michael Bay Actionfilm. Ich bin da sehr gespannt. Kannst du uns was erzählen zu dem Film vielleicht? Möchtest du irgendwas verraten oder darfst du eigentlich überhaupt nicht? Hast du auch strenge Richtlinien, was du erzählen darfst und was nicht?
Wann wird denn dieser Podcast gesendet?
Nach der Premiere.
Mhm. Okay, ich habe natürlich eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben und darf eigentlich nicht mal sagen, dass ich überhaupt beteiligt war. Ich kann aber bestimmt so viel verraten, dass er gespickt mit Action ist. Und
Michael Bay?
Der ist schon wirklich interessant und ganz cool gemacht, hat super Mucke und irre Kameraeinstellungen und ich denke, der lohnt sich.
Oh. Du darfst ja auch nächste Woche bei der Premiere dabei sein. Ist das so üblich, dass die Synchronsprecher eingeladen werden?
Ja, das ist eigentlich schon üblich. Also doch, eigentlich ja. Vielleicht geht's auch mal unter, aber eigentlich ist es schon nicht ungewöhnlich. Also ich war schon auf vielen Premieren, ja.
Ja, es geht aber auch nicht jeder, glaube ich, immer auf Premieren. Also das liegt dann so im eigenen Ermessen, ne? Also hier Engelbert von Nordhausen, schöne Grüße, hat uns erzählt, dass er, ich glaube, das ist nicht so sein Ding. Aber du machst das wahrscheinlich gerne, ne?
Ich mache das im Prinzip gerne, ja. Es gab eine Phase, da bin ich nicht so sehr gerne auf Premieren gegangen. Aber im Moment, da es ja quasi keine Veranstaltung gab in letzter Zeit, freue ich mich da richtig drauf, ja. Ja, und gut, es ist ja auch nur eine Einladung und keine Vorladung.
Wie läuft das da ab? Triffst du ihn dann auch? Hast du mit ihm schon mal persönlich gesprochen?
Mit Jake Gyllenhaal habe ich noch nicht persönlich gesprochen. Ich habe ihn, glaube ich, auch noch nie live gesehen, wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß nicht, ob er auf der Premiere von The Day After Tomorrow da war, aber das ist ja auch schon einige Jahre
her. Oh ja.
Den habe ich noch nie kennengelernt oder begrüßt. Zu kennenlernen reicht es ja dann meistens nicht. Tobey Maguire habe ich mal auf einer Spider-Man-Premiere begrüßen dürfen, aber ansonsten, also regen Kontakt zwischen Schauspielern und deren deutschen Stimmen gibt es eigentlich quasi nicht.
Ja, Tobey Maguire ist ja eigentlich auch ein schönes Stichwort. Also sowohl Jake Gyllenhaal als auch Tobey Maguire. Es gibt ja, wie du schon selber sagst, kaum Filme, bei denen du nicht auf denen besetzt wirst. Es gibt aber natürlich auch Kollegen, die nicht so viel Glück haben beim Casting. Das haben wir ja auch schon von Engelbert zum Beispiel gehört. Und für uns als Zuschauer, als deutsche Kinozuschauer, ist es dann halt auch komisch, wenn ein vertrautes Gesicht plötzlich eine weniger vertraute Stimme hat. Wie empfindest du sowas?
Ja, also ich denke, wenn ich so an Columbo denke, als der Sprecher gestorben ist und jemand Neues da ans Ruder kam, das war erstmal sehr befremdlich. Ich persönlich höre auch gerne immer wieder dieselbe Stimme auf einen Schauspieler, aber das muss nicht zwangsläufig immer so sein. Und es gibt ja auch, sage ich mal, sehr extreme Rollen von gewissen Schauspielern und da passt dann vielleicht die, ich nenne es jetzt mal Feststimmen, nicht immer ideal. Mhm. Und da wird dann eventuell in Erwägung gezogen, umzubesetzen. Oder mal gefällt es dem Originalregisseur nicht. Oder der Verleih wünscht sich jemand anderen. Oder es wird eventuell ein Promi besetzt oder was auch immer. Also da gibt es die unterschiedlichen Konstrukte, warum man vielleicht nicht immer dieselbe Stimme hört oder vielleicht wird sich auch der Sprecher oder der Schauspieler, der Synchronschauspieler nicht mit der Synchronfirma einig oder mit dem Verleih oder was auch immer.
Da kann man jetzt eigentlich sogar die nächste Frage aus unserer Redaktion dran anschließen. Einer unserer Kollegen, der Christopher, schöne Grüße, hat sich nämlich gefragt, es gab ja einen Film, der ist auch schon ein bisschen älter, von 2009, Brothers, ein Remake, mhm, eines skandinavischen Films, soweit ich weiß, besetzt mit, ja, Jake Gyllenhaal und Tobey Maguire. Und ich hatte jetzt auch recherchiert, du hast Tobey Maguire gesprochen und da das ja nicht doppelt ging, haben sie dann, glaube ich, Sascha Rotermund auf Jake Gyllenhaal besetzt. Jetzt ist da die Frage, hattest du die Möglichkeit, dich zu entscheiden, wen von beiden du sprechen möchtest? Oder hattest du da gar kein Mitspracherecht?
Nein, da hatte ich kein Mitspracherecht. Also, ich habe mir den Film im Vorfeld angesehen und mir wurde direkt gesagt, du machst den. Was auch völlig in Ordnung ist. Also ich bin da auch nicht sehr eitel oder so. Ich finde es natürlich immer schön, wenn man Leute mehrfach spricht, aber wenn dem dann nicht so ist, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das eben so.
Ist ja auch schon eine Weile her, ne? Tatsächlich.
Das ist schon etwas her, ja. Wobei in dem letzten Spider-Man-Film, über den dürfen wir jetzt reden, den haben ja viele gesehen.
Ich nicht. Ja. Ach, du noch nicht? Ja. Aber wir hatten gerade im Vorgespräch schon das Thema, ich wurde gerade eben schon gespoilert.
Ja, wir mussten eine Frage streichen, tatsächlich.
Ich habe schon gehört.
Jetzt hast du ja das für uns übernommen.
Auf welche Frage wäre es denn gewesen?
Ob Tobey Maguire in dem neuen Spider-Man mitspielt. Zum Beispiel. Und er ist ja Crimebot drin. Also. Und ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich wusste es nicht. Ich wusste bloß, dass der Bösewicht war. Ich weiß gerade seinen Namen leider nicht, hier mit den langen Armen. Dr. irgendwas.
Dr. Tavis, ja.
Ja. Genau. Und das wusste ich ja aus dem Trailer, aber dass Tobey Maguire mit reinkommt. Ich habe es mir irgendwie gewünscht, dass irgendwie alle Spider-Mans mal in so einem Multiversum aufeinandertreffen, wie in diesem Meme, wo die drei Spider-Mans alle in einem Kreis stehen und alle sich gegenseitig den Finger zeigen. So. Das habe ich mir schon gewünscht, aber ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Aber er läuft ja immer noch im Kino tatsächlich. Ich werde es noch nachholen.
So, ist das so, ja?
Ja.
Ja, obwohl der ist jetzt vor ein paar Tagen ist er jetzt, glaube ich, zumindest digital schon erschienen. Den haben sie irgendwie vorgezogen, hatte ich gelesen. Das ist aber trotzdem ein schönes Stichwort, weil, ja, ganz echt, dann schließen wir da jetzt einfach dran an. Tobey Maguire hat sich ja tatsächlich jetzt bis dann eben auf Spoiler, Spider-Man No Way Home, der hat sich ja relativ rar gemacht in den letzten Jahren. Im Gegensatz zu Jake Gyllenhaal. Hast du das vermisst, ihn zu sprechen?
Ach naja, das würde zu weit gehen, wenn ich sage, ich habe das vermisst. Also ich spreche den gerne, so, weil ich den irgendwie, der begleitet mich ja nun auch schon noch mal ein paar Jahre länger als Jake Gyllenhaal und ich finde den als Schauspieler irgendwie ganz interessant. Er wird vermutlich nie den Superhelden mit ganz breitem Kreuz machen, der alles kurz und klein hackt. Er hat immer so ein bisschen so ein kleines Loser-Gen, aber das liegt mir ganz gut und vielleicht, weil ich es auch habe. Und insofern mag ich das schon. Ich mag auch seine Art zu spielen und ich würde aber nie so weit gehen, dass ich sage, ich habe das vermisst oder so. Also so nah kommt es dann doch nicht an mich ran. Ich identifiziere mich jetzt nicht mit ihm oder mit irgendwem anders.
Wenn ich jetzt die Schauspieler mal ein bisschen vergleiche, bin ich der Meinung, dass Jake Gyllenhaal ein bisschen ein weiteres Spektrum an Charakteren spielen kann. Auch mal ein Drama oder halt einen Actionhelden oder verschiedene andere Sachen, mal als der Good Guy, mal als der Bad Guy. Macht dir das mehr Spaß, wenn du jemanden hast, einen Schauspieler, der verschiedene Rollen spielt, dass du mehr Vielfalt hast? Oder hast du eher lieber eine Rolle, die du sagst, das mache ich eigentlich am liebsten, ich spiele gerne den Bad Guy? Hast du da irgendwelche Favoriten?
Naja, ich mache ja noch viele andere Dinge und spreche auch viele andere Serien und viele andere Filme und allein da sind ja sehr, sehr unterschiedliche Rollen und sehr unterschiedliche Charaktere gefordert. Insofern wäre es jetzt auch nicht schlimm, wenn ein Schauspieler immer nur das gleiche Feld bedient. Aber insgesamt ist es natürlich schon so, dass es die Abwechslung macht, ne? Also wenn man jetzt immer den lieben sprechen muss oder spielen muss, dann ist es langweilig so. Und wenn man immer nur den Bösen macht, ist es auch irgendwann langweilig. Und wenn man mal den Verpeilten, mal den Dummen, mal den Witzigen, mal den, vielleicht auch mal den Helden, wobei das ist jetzt nicht der primäre Wunsch an mich, so von Seiten der Verleiher oder der Firmen oder der Regisseure, da gibt's andere, die das besser können, jetzt habe ich vergessen, wie ich den Satz angefangen hatte.
Kann man alles schneiden, Marius.
Ja, das macht auch nichts. Ihr könnt es auch drin lassen. Nein, was ich sagen will, ist, je unterschiedlicher die Charaktere und je mehr Abwechslung man hat, desto mehr Spaß hat man bei der Sache. Immer nur das Gleiche zu machen, ist langweilig auf Dauer.
Aber da hast du es dann ja eigentlich relativ gut getroffen mit Jake Gyllenhaal, weil der ja wirklich doch sehr facettenreich ist, ne? Also, wenn man mal so die letzten Jahre Revue passieren lässt, also mir ist da noch sehr gut im Gedächtnis geblieben, zum Beispiel Nightcrawler, wo du auch, glaube ich, ziemlich aufgedreht hast, ne?
Mhm. Ja, also der ist schon facettenreich. Der hat auch, ja, der kann was, ne? Man guckt ihm auch gerne zu und das ist ein smarter Typ, der spielt gut. Ich mag den schon auch sehr gerne, doch.
Du hattest ja schon erwähnt, dass du ihn sprichst seit The Day After Tomorrow und dass aber Tobey Maguire dich noch länger begleitet. Ich meine jetzt irgendwie, ich hatte auch in meinem Gedächtnis gekramt und ich habe ein Mediapart ein Video gesehen, kann man sehr empfehlen. Du sprichst den, glaube ich, seit Pleasantville, ne?
Ganz genau, ja.
Das war dann aber auch wahrscheinlich, war das so deine erste größere Rolle oder hattest du vorher schon so, oder wie hattest du vorher schon so Stammsprecher, Stammrollen vor ihm?
Ich weiß gar nicht genau, wann Pleasantville war, aber das muss ja Ende der 90er gewesen sein oder Mitte der 90er.
97 ungefähr.
97, ja. Also im Jahre 97 war ich 18. Das heißt, ich habe davor auch schon große Rollen gesprochen. Meine erste große Rolle war John Connor in Terminator 2. Das ist nun noch länger her.
Er wusste es nicht. Stark.
Sehr gut. Entschuldigung.
Überhaupt kein Problem.
Ich habe wirklich, was sowas angeht, ein absolut auditives Gedächtnis, deswegen.
Ja, da war halt doch richtig jung. Da hat er noch eine Kinderstimme halt noch gehabt, noch vor dem Stimmbruch, ne?
Ganz genau.
Das klingt ja noch vollkommen anders. Also ich habe es mir dann nochmal, wo ich das gehört habe, in dem Interview nochmal angeschaut, die Szenen, und dachte so, ich höre es nicht raus.
Nee, das ist Wahnsinn. Ich höre es auch nicht raus, definitiv nicht. Also ich erkenne mich auch nicht wieder. Die Frage war, ob ich vorher schon größere Rollen hatte und was war das Zweite? Entschuldige.
Ob du, also ja, eigentlich nur das, beziehungsweise ob so Tobey Maguire so wirklich deine erste große Feststimme war, sage ich jetzt mal.
Ja, also kann man schon sagen, ne? Es gibt den einen oder anderen Schauspieler oder Kinderdarsteller, den ich dann auch mehrfach mal gesprochen habe. Aber entweder gibt es die gar nicht mehr oder die sind Physiotherapeut geworden oder was weiß ich. Also,
War das eventuell eine Anspielung auf deinen Bruder? Nein.
Nein, mein Bruder ist kein Physiotherapeut.
Nein, aber der war, glaube ich, auch mal Synchronsprecher, ne?
Genau, oder? Mein Bruder hat das sogar einen Tick vor mir schon gemacht. Der ist aber dann irgendwann ausgestiegen und hat wirklich einen komplett anderen Weg eingeschlagen. Und der hat mit Synchron quasi gar nichts mehr am Hut. Der hat es wirklich nur als Kind gemacht und als Jugendlicher, also bis zur Pubertät, würde ich sagen.
Aber du bist ja so gesehen auch ein Synchronkind dann eigentlich, ne? Du bist, glaube ich, über die Familie da reingekommen, wie man das ja bei vielen kennt. Das ist ja mittlerweile nicht mehr so. Das stirbt ja so ein bisschen aus, wie man das hört. Mhm. Deine Kinder wiederum sind jetzt, glaube ich, auch schon in die Branche eingestiegen, so ein bisschen zumindest, ne?
Genau. Die haben sogar noch früher angefangen als ich. Die machen aber sehr wohl dosiert nur. Ne? Also die sprechen quasi keine Serien, zumindest nicht irgendwelche großen, durchgehenden Dinge. Und wenn dann mal irgendein netter Film ist, dann und sie da Lust drauf haben, wir fragen sie jedes Mal, ob sie Lust haben, so und so viel in der und der Zeit zu machen. Die machen nicht so viel. Also das ist, ich würde es eher erstmal so als Hobby abstempeln und wir werden sehen, wohin es führt.
Du führst ja auch Synchronregie. Hast du da deine Kinder dann auch schon mal besetzt oder war das eher nur in anderen Produktionen?
Ich habe tatsächlich meine Kinder quasi nie selber besetzt. Das waren dann meistens, war das die Idee der Aufnahmeleitung oder des Verleihs. Mein größter Sohn hat bei mir, als ich Regie geführt habe, bei Peanuts hat er Charlie Brown gesprochen, also die, kann man schon sagen, die absolute Hauptrolle, aber auch das war nicht meine Idee.
Apropos Regie, es scheint ja irgendwie so ein normaler Werdegang zu sein, dass man wenn man anfängt, irgendwie erst Masse spricht, dann kriegt man die ersten kleinen Rollen und dann irgendwann, wenn man ein bisschen erfolgreicher ist, dann auch anfängt mit Regie. Ist das so ein ganz normaler Werdegang eigentlich in dieser Branche oder ist das irgendwie auch notwendig, um darin zu überleben oder reicht es, wenn man nur, Anführungsstrichen, Synchronsprecher ist, wenn man nur vor dem Mikrofon steht und nicht auch dahinter, zum Beispiel jetzt in der Regiekabine?
Ja, also das ist ein Werdegang, der nicht komplett absurd ist. Das ist schon sehr gewöhnlich, ne? Es würde mit Sicherheit auch reichen, wenn man nur spricht. Das muss ja jeder für sich selber definieren, was ihm reicht. Also und was reicht überhaupt? Ist es jetzt finanziell, wirtschaftlich gemeint oder ist es von einer Anforderung oder möchte man gerne ein bisschen mehr Abwechslung haben? Was bei mir das Ausschlaggebende war, dass ich dachte, Mensch, ich würde auch gerne einmal die andere Seite kennenlernen. Mhm. Und ich habe damit auch relativ früh angefangen und habe auch meinen Spaß daran gefunden und mach's deshalb weiterhin, schreib ja auch noch Dialogbücher und das ist eigentlich ein sehr, sehr willkommener Mix, also für mich.
Was war deine erste Regiearbeit, weißt du das noch?
Oh. Na, das war in jedem Fall eine Serie. Ich glaube, es war Flint Hammerhead hieß das. Das war so ein bisschen so Anime. Hatte so einen Anime-Style.
Das müsste ich jetzt suchen, das kenne ich selber überhaupt nicht.
Ja, ist, glaube ich, auch nicht so. Ja gut, Anime bin ich jetzt nicht so drin. Da kenne ich dich höchstens noch aus Jugendtagen in Digimon tatsächlich.
Ja.
Anime.
Ja. Doch, jetzt, wo ich die Bilder sehe, doch kennt man. Also kenne ich noch, aber nur ganz, ganz vage.
Ja, das war auch nicht jetzt persönlich nur mein Auftrag, sondern ich habe mir das geteilt oder wurde da freundlicherweise ein bisschen mit eingeteilt. So. Mhm.
Hast du noch andere Geschichten, wo du mit anderen Synchronsprechern in Kontakt gekommen bist, die vielleicht deine Mentoren waren, die dir quasi Tipps gegeben haben, die dich vielleicht dir geholfen haben, dich weiterzuentwickeln? Hast du da ein paar Geschichten aus dem Nähkästchen?
Oh, da gibt's viele. Da gibt's eigentlich alle, die mich meine Kindheit begleitet haben und allen voran natürlich auch Engelbert von Nordhausen. Ich habe bei dem Die Bill Cosby Show gesprochen und da war ich ja nun auch noch ein Kind. Jürgen Neu, bei dem habe ich meinen ersten Take gesprochen. Also da gibt's wirklich unglaublich viele und auch die ganzen Schauspieler, mit denen man früher noch zusammen vorm Mikrofon stand. Ich habe als Kind zusammen mit Rolf Zacher eine Serie gesprochen. Das gibt's ja alles gar nicht mehr, dass man zu zweit, dritt, viert, fünft irgendwie vor dem Mikro steht. Das ist ja alles mittlerweile, ist man ja nicht nur wegen Corona quasi isoliert.
Genau. Falls das die Zuhörer draußen nicht kennen, also der Unterschied ist halt, früher saß man mit mehreren Leuten halt in einem Studio und hat halt alles gleichzeitig gemacht. Und mittlerweile ist es so, dass jeder seine einzelnen Spuren einzeln aufnimmt. Das heißt, da sitzt die Person alleine in seinem Raum und spricht seine Sätze und dann wird irgendwann anders die andere Person gesprochen, selbst wenn das eine Konversation in einem Film zum Beispiel ist. Und das wird halt in der Synchronsprache als Xen bezeichnet, falls das man noch nicht kennt.
Genau, das ist ja, da kann man dann eigentlich auch eine andere Frage schön dran andocken. Du bist ja wirklich, hast du ja schon gesagt, du bist wirklich schon lange in der Branche. Was hat sich denn so, okay, das ist natürlich schon irgendwo das Xen, aber was hat sich so generell so über deine, sag ich jetzt mal, Synchronkarriere hinweg so verändert?
Also quasi alles. Wir haben früher mit einer zerschnittenen 35mm Kopie aufgenommen, also da wurde richtig Zelluloid in einen Projektor gespannt. Das waren ganz, ganz viele Schnipsel, dann hat irgendwas gehakt, dann ist das Ding durchgebrannt. Also das war alles wahnsinnig, wahnsinnig aufwendig, hat sehr, sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Man hat keine Anschlüsse hören können. Man hatte so sogenannte Senkelbänder, ja, so ein ganz dünnes Magnetband, was sozusagen die Sicherheitskopie war, die mitlief. Dann musste die gewechselt werden. Das war immer, hat immer sehr viel Zeit gekostet. Dann ist die Rolle runtergefallen. Also es war alles sehr, 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 sehr viel aufwendiger. Dadurch aber auch ein Stückchen gemütlicher. Mhm. Und es war früher einfach natürlich noch mehr miteinander. Man konnte viel, viel besser interagieren. Man konnte sich von erfahreneren Kollegen viel mehr abgucken. das findet überhaupt gar nicht mehr statt. Also das geht ja gar nicht mehr. Bei wem soll ich mir was abgucken, wenn ich alleine im Studio bin? Ich kann höchstens bitten, dass ich in irgendeinem Studio sozusagen hospitieren darf und mir das mit angucken darf. Bei Kollegen, von denen ich viel halte. Ja, mittlerweile ist es alles etwas, wie soll ich sagen, ich rede jetzt nicht über so einen Blockbuster wie diesen Michael Bay-Film oder so, ja, da ist es schon auch alles sehr, sehr, sehr persönlich und man hat Ansprechpartner und so, aber ich sag mal so, die breite Masse wird recht, wie soll ich sagen, industrialisiert, nenne ich es mal. Also es wird, ich will auch nicht so blöde Sachen sagen wie Schema F, aber es wird schon mehr in Rastern gedacht und es gibt weniger persönlichen Austausch.
Ja gut, das wirkt sich dann natürlich vielleicht auch auf diejenigen aus, die noch ein bisschen neuer auch in der Branche sind. Da meintest du ja schon, dass man sich dann eventuell nicht so viel von anderen abgucken kann, beziehungsweise ich denke mal, ihr lauft euch dann eigentlich nur noch so wirklich so im Studio oder mal irgendwie auf dem Gang zum Studio über den Weg, ne?
Ja, im Prinzip schon. Also nun ist es ja auch so, dass nicht eine Synchronfirma genau ein Studio hat, sondern es gibt ja immer mehrere Studios. Das heißt, viele Studios laufen parallel, da sieht man dann schon auch noch andere auf dem Gang. Aber jetzt gerade durch Corona, wir müssen Lüftungspausen einhalten. Das heißt, wenn ich fertig bin, dauert's, und wir in der Zeit liegen, dauert's eigentlich 10 Minuten, bis der nächste dran ist. Allein dadurch sieht man dann weniger Leute als früher natürlich.
Corona ist auch nochmal ein schönes Stichwort. Du hattest, wir wissen es ja alle, vor rund 2 Jahren wurden ja die Synchronstudios dicht gemacht für einen ganzen Monat tatsächlich. Also die Atelierarbeit wurde niedergelegt. Ich weiß auch gar nicht, obwohl ich bin mir nicht sicher, weil ich meine es im Hinterkopf zu haben, dass du auch bei Star Wars The Clone Wars Regie geführt hast, Dialogregie. Oder war das vielleicht noch bei den ersten Staffeln? Ich weiß es nicht mehr.
Ich habe ganz am Anfang mal 1-2 Folgen geschrieben, aber das ist, also damit habe ich im Prinzip wirklich nichts zu tun eher.
Okay, weil ich kann mich nämlich erinnern, dass da dann die Arbeit dann halt auch niedergelegt wurde und dann mittendrin, da lief ja diese 7. Staffel auf Disney Plus, wurde die ja gezeigt, und mittendrin gab es dann halt eben keine synchronisierten Folgen mehr. Mhm. Oder generell einfach mal dazu, wie hast du diese Zeit erlebt, beziehungsweise wie hast du die für dich genutzt, als halt diese lange Pause war?
Das war ja eine Zwangspause. Ich habe, oder es ging vielen so, die sehr viel gearbeitet haben, dass sie diese Pause zunächst mal begrüßt haben und jeder konnte dieser Pause auch was Gutes abgewinnen, hatte ich so das Gefühl. Weil es wirklich ganz, ganz doll den Druck rausgenommen hat. Alle mussten mal auf die Bremse treten. Das, was sonst natürlich immer versucht wird, dass man seinen Auftraggebern möglichst alles recht macht, das ging nicht. Das fand ich zwischendurch auch ganz heilsam, so schrecklich natürlich die Umstände waren und so unschön die Rahmenbedingungen. Aber ich glaube, vielen hat diese Zwangspause sehr gut getan. Wie habe ich die für mich genutzt? Also ich habe mit den Kindern wahnsinnig viel Tischtennis im Garten gespielt und viel gekocht und war einmal so verordnet Druck rausnehmen, ne?
Also gar nicht so schlecht vielleicht. Ich meine, es war ja dann, ja gut, gegen andere Geschichten waren es ja irgendwie nur 3 oder 4 Wochen, glaube ich, ne? Dann wurde es ja wieder aufgenommen. Und du meintest ja auch, dass man sich dann, also ich denke mal auch, dass die Synchronbranche eigentlich auch eine ist, die sich noch am ehesten dann an so Hygienekonzepte und sowas anpassen konnte, ne?
Genau, da haben auch wirklich alle Studios umgebaut und wirklich penibel die Richtlinien umgesetzt. Das war ich sehr beeindruckt. Also es gab keine Dialogbücher mehr, sondern es wurde alles über Monitore gemacht. Die Pulte wurden rausgeräumt. Es wurde ständig desinfiziert und gelüftet und man musste sich registrieren. Das war schon, das haben die wirklich, wirklich toll gemacht. Es wurden Trennscheiben eingezogen, die natürlich, wenn man Regie führt, nicht ganz ideal sind, weil die Richtung der Boxen dann auf einmal doch ein bisschen abgeschirmt wird durch diese Wand, aber im Prinzip haben sie es alle wirklich toll umgesetzt und ich hatte nie irgendwie ein unsicheres Gefühl, egal bei welcher Firma.
Kenny, ich glaube, wir haben noch eine Frage aus der Redaktion, ne?
Wir haben noch einige Fragen tatsächlich.
Genau.
Gehen wir mal rüber zum Thema Singen. Der gute Lasse aus unserer Redaktion hatte die Frage gestellt, du hast vor kurzem auch in The Legend of Vox Machina diese Serie ganz groß mitvertont. Du hattest da auch Gesangsparts.
Ja.
Kannst du was dazu erzählen? Also allgemein, bist du musikalisch? Singst du? Oder war das für dich so eine Sache, das war das erste Mal, dass ich jetzt singen musste für solche Aufnahmen?
Nein, das war nicht das erste Mal. Also ich habe schon oft gesungen und das ging auch schon als Kind los. Bei besagter Serie mit Rolf Zacher, der kleine Horrorladen hieß, da musste ich auch viel singen. Ich habe zum Glück mal singen gelernt, zwar etwas anderes singen, weil ich nämlich im Staats- und Domchor Berlin war. Das ist ein Knabenchor von der UDK, also der Universität der Künste. Und dort habe ich auch tatsächlich eine Gesangsausbildung erhalten. Allerdings singt man da etwas andere Lieder. Und abgesehen davon, dass ich Noten lesen kann und auch halbwegs vom Blatt singen kann, bringt einem das nicht übermäßig viel, weil die Art des Gesangs doch wirklich komplett anders ist. Und dieses rockige oder vielleicht auch schmalzige und eben nicht Chorale wie im Chor, das musste ich mir dann in irgendeiner Weise andressieren. Aber auch da werde ich dankenswerterweise ja nicht alleine gelassen, sondern da gibt es, ja, neudeutsch sagt man ja Coaches.
Oh.
Die einem da helfen und ich konnte mich auch wirklich ausreichend vorbereiten und insofern ist mir das Singen nicht ganz fern, auch wenn es nicht zum Tagesgeschäft gehört.
Aber da sind wir wieder bei dem Thema Abwechslung. Das macht es dann umso schöner, wenn du mal jeden Tag ein bisschen was anderes machen kannst, ne?
Absolut. Ich habe auch immer gute Laune, wenn ich dann singe, ob es jetzt gut war oder nicht. Aber gute Laune habe ich.
Ja, apropos gute Laune. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen, die Synchronsprecher sind, diesen Beruf ausfüllen, allgemein ein sehr, sehr zufriedenes Leben führen. Die haben da irgendwie alle Spaß dran. Die machen das alle bis ins hohe Alter. Die gehen nicht mit 60, 65 in Rente. Die machen das, bis die umfallen und machen selbst dann noch weiter, gefühlt. Dass das wie so ein Jungbrunnen ist. Also nehmen wir als Beispiel Santiago Ziesmer. Den habe ich vor 12 Jahren mal persönlich getroffen und er ist seitdem kein Tag gealtert und seine Stimme klingt immer noch wie 20. Das ist unglaublich. Erzähl uns das Geheimnis des Jungbrunnens, der Synchronsprecher. Da muss doch irgendwo ein Geheimnis sein.
Also ich nippe vom Jungbrunnen, aber ich kenne ihn eigentlich nicht. Also ich weiß nicht, wo das Geheimnis liegt. Im Prinzip ist doch das Schöne, dass, würde ich mal sagen, alle ihr Hobby oder ihre Leidenschaft zu ihrem Beruf machen können. Und natürlich gibt es auch Tage, wo man vielleicht auf Projekt XY gerade nicht so eine Lust hat, weil man da lustig sein muss und einem gerade gar nicht lustig zumute ist. Das gibt es natürlich auch. Aber also ich habe zumindest keinen Grund, unzufrieden zu sein.
Wie motiviert man sich dann zum Beispiel, wenn man merkt, dass man gerade nicht so in der Stimmung ist und dann aber eventuell was total Überdrehtes, Animiertes sprechen muss? Wie kommt man da rein in die Stimmung?
Ja.
Das ist das, was ein Schauspieler halt können muss. Ne? Selbst wenn er schlechte Laune hat, muss er halt so spielen können, als ob er halt gute Laune hat. Das macht er, glaube ich, einen guten Schauspieler aus.
Ja, also so ein Anwalt hat vielleicht auch nicht gerade Lust darauf, vor Gericht seinen Mörder zu verteidigen, aber er macht's halt. Da gibt's mit Sicherheit irgendwelche Mechanismen und irgendwelche Knöpfchen, die man dann bei sich drückt und sagt, gut, ich weiß ja, was ich machen muss, dann mache ich das jetzt eben. Im Grunde ist man dann in dem Moment, wo man spricht oder was sieht oder was verkörpern muss, ist man dann auch wieder in der Rolle. Also da ist dann gar nicht so Platz für das Persönliche so richtig.
Also man hat natürlich beim Sprechen, denke ich mal, auch sehr viele Gelegenheiten, sich mal irgendwie auszupowern, wenn man so extremere Rollen hat, wo man wirklich reingehen muss. Stichwort Jack Gyllenhaal in Nightcrawler. Das ist mir dermaßen im Gedächtnis geblieben, die Rolle und auch tatsächlich deine Leistung da drin. Gab es denn mal wirklich so Rollen, wo du wirklich so gemerkt hast, dass du an deine Grenzen stößt oder dass du zumindest bis an deine Grenze gegangen bist?
Ach, witzig, das wurde ich diese Woche schon mal gefragt. Und ich, da habe ich gesagt, und das würde ich auch jetzt sagen, dass das eigentlich fast jedes Mal so ist, weil ich selber das immer nicht so toll finde, was ich da mache. Ich brauche dann ganz doll Abstand und selbst dann finde ich es nicht gut, aber ist dann okay. Und jedes Mal, wenn ich es mir dann nochmal anhöre, denke ich, Mensch, da hätte man noch was besser machen können und da hätte man noch was besser machen können. Und ja, also ich sehe oder ich höre und kenne auch meine Grenzen und denke, Mensch, XY hätte das vielleicht viel besser gemacht oder warum fehlt mir jetzt vielleicht gerade der Heldenton, den der andere so aus dem Ärmel schüttelt und bei mir klingt er erzwungen. So, das gibt's immer wieder. Also wirklich fast täglich.
Also ist dann bei dir auch immer so ein bisschen das professionelle Ohr dabei, dann, was so mithört. Also zum Beispiel, wenn du jetzt Synchronisation siehst, zum Beispiel dann jetzt auch die bei der Premiere demnächst, kannst du dann abschalten oder denkst du die ganze Zeit daran, das hätte ich besser hinkriegen können? Das kennt man ja auch zum Beispiel auch bei Schauspielern, wenn die ihre eigenen Filme sehen.
Ja, also so wird's bei mir auch sein. Ich kann mich da nicht zurücklehnen und das genießen. Nee, das wird wahrscheinlich nicht stattfinden, zumal ich den Film ja auch kenne und also weiß, worum es geht. Ich werde da nicht gespannt sitzen und hoffen, dass der Prinz die Prinzessin bekommt.
Aber du hast ihn tatsächlich schon ganz gesehen, weil oft ist das ja so, dass die Synchronsprecher das wirklich nur so in so abertausend Stückchen kennen, beziehungsweise halt nur ihre Takes und dann bei der Premiere eigentlich erst den ganzen Film komplett mit Effekten und so weiter und so fort sehen.
Ja, ich habe den Film ganz gesehen. Ich habe ihn natürlich noch nicht fertig gesehen, ne? Es haben noch Dinge gefehlt, aber ich habe den Film schon in Gänze gesehen. Natürlich nicht in der Qualität, in der wir ihn dann im Kino erleben dürfen, aber habe schon ein gutes Bild davon, ja.
Ja, mit der Qualität, das ist dann noch, glaube ich, immer sehr stark verfremdet, ne?
Ja, unterschiedlich, ne? Also es gibt Filme, die sieht man dann tatsächlich so, wie sie im Kino sind, vielleicht mit einigen Wasserzeichen und Kopierschutz und so, aber oftmals sieht man noch nicht viel, weil die Animationen vielleicht noch nicht fertig sind, oder? Weil der Ton noch nicht fertig ist. Da ist dann der große Genuss ein wenig getrübt.
Ich habe auch gehört, dass es auch mal Situationen gibt, wo quasi sogar der Film fast komplett geschwärzt ist, man nur einen Teil vom Gesicht zum Beispiel sieht oder sowas. Mhm. Kommt das oft vor oder ist das eher die Seltenheit?
Nein, das ist eher die Seltenheit. Das ist also vorrangig bei Filmen, die vermutlich viel Furore machen. Oder Michael Bay zum Beispiel macht das im Prinzip auch gerne. Also die Transformers-Dinger, die waren genau so, das nennt sich rotoskopiert. Da habe ich einen schwarzen Bildschirm und dann geht ein kleines Fensterchen auf und dann redet jemand, genau. Das ist, ja, also in dem Fall von Transformers war es, also habe ich mir sagen lassen, so, dass große Angst herrschte, dass irgendjemand nicht Originalzeug in die Regale stellt.
Ja, wir hatten es auch so ähnlich mal gehört, den hatte nämlich der Kollege Andi Papelitzki hier vor 3 Jahren schon zum Interview fast, zu Game of Thrones. Und da hatten wir Patrick Roche, den deutschen Sprecher von Kit Harington zu Gast. Und Der hat dann auch gemeint, dass es dann teilweise, also bei Game of Thrones war halt der Geheimhaltungsgrad over 9000 und das ist dann wahrscheinlich auch für euch irgendwann schwer, so zu arbeiten, denke ich mal. Ne? Also für dich vielleicht auch als Synchronregisseur, ne?
Ja, das ist in der Tat sehr schwer. Also es gibt die Fälle, dass man zum Verleih im Vorfeld eingeladen wird und man die Gelegenheit bekommt, den Film einmal in Gänze zu sehen, mit geöffnetem Bild, also mit allem, was es so zu sehen gibt, und dann im Studio eine verfremdete Fassung kommt, einfach aus Sicherheitsgründen.
Ja, ist ja gut. In Zeiten von Raubkopien und so weiter, ne?
Ja, ich finde es verständlich. Man darf das auch nicht persönlich nehmen und nicht denken, ach Mensch, die vertrauen mir nicht, warum kriege ich denn jetzt so ein blödes Bild? Es hat, glaube ich, wenig mit einem selber zu tun, sondern mit allen anderen sozusagen. Nicht? Also mit was auch immer, Transportwegen oder was war es früher, jetzt sind es vielleicht irgendwelche abgefischten Raubkopien. Ich habe keine Ahnung.
Kannst du was zu deinen momentanen Arbeiten noch erzählen? Hast du irgendwie in letzter Zeit ein Hörbuch eingesprochen oder vielleicht noch andere Serien, über die du sprechen kannst und darfst?
Ich mache diverse Hörspiele als Hörspielsprecher, zum Beispiel eine neue Was ist was-Reihe gibt es. Dann mache ich den Hörspielsprecher beim kleinen Huibu und bei Herr der Hex. Das ist eine Hörspielreihe für Kinder, was wirklich sehr, sehr süß ist. Ich spreche meine Serien nach wie vor, also sowas wie Navy CIS oder was habe ich denn da noch so?
Verliert man schnell den Überblick, ne?
Na, The Walking Dead natürlich.
Die läuft immer noch.
Die läuft tatsächlich immer noch, ja. Ich habe mir allerdings sagen lassen, dass es jetzt die letzte Staffel ist.
Die letzte, nein, kommt die allerletzte.
Man weiß ja es nie so ganz genau.
Und da kommt noch irgendein Spin-off und noch ein Sequel oder Prequel. Wir melken diese Kuh.
Kann alles passieren.
Ja, apropos, wir hatten es ja gerade, was du alles machst. Gibt es noch Sachen, die du gerne mal machen möchtest? Hast du noch irgendwelche Wünsche? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das habe ich noch nie gemacht, das möchte ich unbedingt mal machen?
Puh. Ach nee, also es gibt jetzt nichts, worum ich mich, sagen wir mal, reiße. Das wäre ja auch anmaßend. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne mal Regie bei einem Film führen, so mit Bild und alles, das wäre anmaßend, das kann ich nicht. Oder müsste erstmal sehr viel lernen. Aber was die Stimme angeht, würde ich denken, dass ich da schon eine ganze Menge abdecke. Und ich bin immer offen für Neues. Habe zum Beispiel neulich bei Spitting Image Regie geführt. Da gab es teilweise auch deutsche Puppen. Und da steigt man dann an einem ganz anderen Punkt ein als bei englischen Serien. Denn wir haben erstmal sozusagen ein Hörspiel aufgenommen mit Stimmimitatoren. Und darauf wurde dann die Puppe gespielt. Und das war schon ganz interessant. Und solche Dinge mache ich echt total gerne, weil es auch den Horizont erweitert. Und man auch mal ein Gefühl dafür kriegt, wie vielleicht so ein Animationsfilm entsteht und warum vielleicht die amerikanischen oder was die amerikanischen Animationsfilme oder die Audios der amerikanischen Animationsfilme so gut macht, wenn man dann das hört, was man selber gemacht hat.
Ja, tatsächlich, da ist es ja auch so. Ne? Die nehmen wir ja erst im Studio auf und dann wird halt darüber animiert. Und dann kommt wieder Deutschland an und synchronisiert da wieder drüber.
Genau.
Der ist halt also, dann auch viel Improv im Spiel, ne? Tatsächlich bei den Amerikanern hin und wieder.
Genau. Und ich sag mal, wir haben ja natürlich auch trotzdem einen großen Vorteil bei diesen Animationsdingern, wenn wir amerikanische Animationsfilme deutsch synchronisieren. Denn wir haben das Bild, was die noch nicht haben und also in dem Moment der Sprachaufnahmen. Und oftmals ist es so, dass die amerikanischen Bilder, das Animierte, nicht zu 100% vielleicht zum Gesichtsausdruck passt, weil das Spielen etwas anderes ist. Und das können wir dann wiederum ausmerzen. Und deshalb finde ich, dass oftmals die Animationssynchros doch gewisse Vorteile gegenüber dem Original haben.
So. Generell, was ist denn aus deiner Sicht anspruchsvoller, Realfilm oder Animation?
Also das kann man auch wiederum alles nicht in einen Topf werfen, aber Animation ist schon sehr, sehr, sehr anspruchsvoll. Das ist insofern anspruchsvoll, weil einmal das Timing wirklich knallhart ist. Da wird ja nichts dem Zufall überlassen. Die Dinger haben meistens auch viel mehr Wortspiele, viel mehr Wortwitz, ein höheres Tempo, mehr Effekte, die sind alle vollgepackt mit Effekten und mit Musikeinsätzen und mit Clip-Clap im Dialog und so. Das ist, hat man bei Realfilmen weniger. Also technisch anspruchsvoll sind die Animationsfilme allemal. Von der gestalterischen Seite würde ich behaupten, dass es gewisse Arthouse-Filme gibt, die deutlich anspruchsvoller sind als Animationsfilme. Aber ja, im Allgemeinen würde ich schon sagen, so einen Animationsfilm aufzunehmen ist schon komplizierter, würde ich jetzt mal ganz mutig sagen.
Ja, apropos, du hast ja gerade von Dialogregie gesprochen und von Witzen, die ja passen müssen, auch von der Übersetzung her. Wenn du jetzt eine Dialogregie machst, machst du die Übersetzung? Bist du dafür verantwortlich, dass zum Beispiel jetzt ein Wortwitz, der im Deutschen nicht funktionieren würde, weil zum Beispiel jetzt irgendein Promi XY, der nur in den USA bekannt ist und bei uns zum Beispiel nicht in einem Wortwitz verwendet wird und dann der irgendwie umgeschrieben werden muss. Machst du das dann als Dialogregisseur oder macht das dann jemand anders?
Naja, das macht eigentlich der Dialogbuchautor, ne? Also Lauf der Dinge ist ja, dass so ein Film ankommt. Dazu gibt es eine Continuity, da steht das gesprochene Wort drin. Und dann wird im Regelfall eine Übersetzung angefertigt. Diese Übersetzung berücksichtigt aber noch nicht Wortspiele oder sowas, ja, sondern das ist mehr oder weniger. Das Wort ist uncharmant, aber ich sag's jetzt mal, eine Rohübersetzung. da muss noch viel mit passieren und dann muss derjenige, der das Dialogbuch schreibt, also der Dialogbuchautor, die Dialogbuchautorin, muss dann daraus einen lippensynchronen, sinnvollen Text machen, der an den richtigen Stellen die Lacher hervorholt. Ja.
Ich stelle mir das mega anspruchsvoll vor. Also,
ja.
Wenn man wirklich, das Timing ist ja gerade bei Comedy und Witzen ja wirklich verdammt wichtig, ne? Und wenn da wirklich irgendwo was nur ein Bruchteil irgendwie nicht richtig sitzt, dann verkackt es halt den Sitz. Mhm. Das stelle ich mir wirklich anspruchsvoll vor. Also Respekt für die Arbeit. Ohne Mist.
Ja, das ist auch in der Tat, also eine Komödie textet sich auch nicht mal eben so weg. Also da sitzt man dann schon auch ein bisschen länger als in einem Horrorfilm.
Ja, und gerade dann, hattest du ja schon erwähnt, Animationsfilme, da ist das dann ja wahrscheinlich nochmal, weil die sind ja, weiß ich nicht, die sind ja teilweise vollgestopft mit Popkulturreferenzen und so weiter, die man dann hier in Deutschland schlichtweg nicht versteht. Und das dann zu übertragen und auch noch synchron zu bekommen, ist, glaube ich, schon echt eine Kunst, ne?
Mhm. Ja, absolut. Also gerade bei den Animationsfilmen, wo man ja auch gerne noch das sieht, worüber sie gerade reden, ist es immer besonders schwierig. Ne? Da gibt's also auch, würden mir ad hoc viele Stellen einfallen, wo ich sage, ja, da hat man dann leider mal verloren.
Oder man macht halt aus der Not eine Kunst. Ich kann mich erinnern, da war irgendeine Folge SpongeBob, glaube ich, wo so ein Witz gar nicht funktioniert hätte. Und dann haben sie stattdessen was genommen, eigentlich nur aus der deutschen Synchronbranche. Also sie haben halt es genutzt, dass derjenige, der Mr. Krabs spricht, ich glaube Jürgen Kluckert.
Ja. Benjamin Blümchen.
Genau. Und im Original referieren sie in dieser Szene aber gar nicht das. Und sie haben sich dann davon inspirieren lassen und es genutzt, dass er sich dann als Benjamin Blümchen ausgibt an der Stelle. Kann man auf YouTube sehen, ist sehr, sehr lustig. Ich muss sagen, sowas finde ich immer großartig. Das macht es unter Umständen sogar besser und reizvoller als beim Original.
Also die Stelle kenne ich nicht, muss ich mir mal angucken, aber das ist natürlich eine interessante Lösung.
Ich weiß, ich kenne die Szene, da sitzt er irgendwie im Krankenhaus und da läuft im Fernsehen irgendwas und neben ihm steht eine Blume und da wird gefragt, wie er heißt und da guckt die Blume an und sagt, Benjamin Blümchen.
Eugene Krabs, deine Zeit ist gekommen.
Ich bin nicht Eugene Krabs, ich bin
Benjamin Blümchen.
Ne? Ja.
Es ist sehr gut gemacht, tatsächlich.
Inlage. Auch noch in derselben Inlage, wie man es halt kennt von Jürgen Kluckert.
Großartig. Also, was sich das ausgedacht hat, wirklich Sahne.
Aber das gibt es ja heute, glaube ich, gar nicht mehr so häufig. Also ich weiß noch so, in den 80er, 90ern war das üblich, dass man sich sogar relativ viel Freiraum nehmen konnte bei einer Übersetzung. Also ganz bekanntes Beispiel, die zwei oder ich weiß nicht, ob du die noch kennst, diese Komödie mit Jean Reno und Christian Clavier, die Besucher, wo die so zwei Ritter aus dem Mittelalter spielen, die in der Neuzeit landen. Und da weiß ich nämlich noch, da war die Kinosynchro, die war sehr nah am Original, aber halt wirklich totalbern. Und dann hat der Sender Vox, glaube ich, gesagt, das versenden wir nicht und haben dann halt eine Synchro herstellen lassen, die halt ziemlich ernst und bocksteif ist.
Ja, in der heutigen Zeit geht das in der Tat nicht mehr so einfach. Die ganzen Streaming-Dienste, mit der DVD ging es eigentlich los. Ich kann zwischen den Sprachen wechseln und wenn im Original von Rot die Rede ist und ich fange mit Grün an, dann kommt es im Allgemeinen nicht so gut an. Also es werden einem häufiger Übersetzungsfehler angekreidet als die übermäßige Kreativität.
Das fällt mir tatsächlich auch mehr bei Dokumentationen auf. Ich habe in den letzten paar Jahren mehrere solche Dokumentationen gesehen, wie zum Beispiel die Geschichte mit Michael Jordan. Ja, da gibt's dann auch eine angebliche Synchro. Das heißt, da wird einfach der Originalton ein bisschen leiser gemacht und da wird halt darüber übersetzt. Da wird auch nicht wirklich viel gespielt. Da wird relativ kalt drüber gesprochen. Und ich verstehe ja trotzdem im Hintergrund das Englische. Und dann haben die auf Englisch was erzählt und haben das dann auf Deutsch übersetzt, wo ich sage, das hat er doch gerade gar nicht gesagt. Ja, da habe ich also wirklich aufgehört, auch die deutsche Fassung zu gucken. Da habe ich dann das englische Original geguckt, weil ich mir dachte so, weil die Texte dann gar keinen Sinn mehr ergeben haben. Aber das war jetzt nur da ein Beispiel.
Ja, also die Doku kenne ich nicht, aber das ist natürlich ein Hauptmanko der Doku, ist, dass ich weniger Zeit habe, die Informationen aus dem Original unterzubringen, weil das sich so etabliert hat, dass man vorne ein bisschen was vom O-Ton stehen lässt und hinten auch. So, nun ist Englisch im Allgemeinen schon eine kürzere Sprache als Deutsch. Nun soll ich aber noch mal kürzer sein als das Original. Da bleibt irgendwas auf der Strecke, das ist ganz klar. Das ist wie mit Untertiteln. Da habe ich nur so und so viele Anschläge, um etwas einzublenden. Und wenn da einer in einem Affenzahn irgendeine Riesenabhandlung hält, dann muss ich eben einkürzen.
Ja, und es ist dann natürlich auch mit dem zeitlichen Druck dann wahrscheinlich auch noch, der spielt wahrscheinlich auch noch ein bisschen da rein, ne? Du meintest ja auch gerade, du hast auch schon mal Dialogbuch geschrieben, meintest du, ne?
Ja, ja.
Wie viel Zeit hattest du denn ungefähr dafür?
Für ein Buch, meinst du?
Ja.
Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also, ich sag mal, die von ihrem Anspruch und ihrem Umfang ja auch komplett unterschiedlich. Also, ich sag mal so, 2 Wochen ist eine übliche Zeit, die man hat. Und mal geht's schneller und mal dauert's aber auch länger. Es gibt wahnsinnig aufwendige oder komplizierte Filme oder ich habe vielleicht eine Conti, die nicht vollständig ist. Das heißt, ich muss anfangen, den Ton abzuhören oder ich habe vielleicht ein Thema, das mit Astrophysik zu tun hat oder sonst irgendwas. Und das nimmt natürlich alles Zeit in Anspruch. Und dann kann sowas eben auch mal länger dauern.
Hat man da auch viele Deadlines im Nacken, die da Stress verursachen, oder sind die relativ kulant? Also reicht die Zeit, die einem gegeben wird, oder gibt es auch mal Momente, wo man sagen muss, ey Leute, ich schaff's mit der Zeit nicht, wir müssen noch eine Woche dranhängen oder noch ein paar Tage?
Naja, es gibt natürlich schon Terminabsprachen und so eine Redaktion oder ein Supervisor möchte auch gerne das Buch lesen, das ist ja auch mehr als verständlich. Aber also im Prinzip, wenn ich länger brauche, dann brauche ich eben länger. Also es wird nicht vorkommen, dass ich 2 Wochen länger brauche. Ja. Aber wenn ich mal 2-3 Tage länger brauchen sollte, dann kriege ich das schon auch durch. Es ist ja in dem Moment auch einfach, muss man ja auch mal sagen, ist in dem Moment auch wirklich nicht zu ändern. Also da kann ja jetzt auch, was will man machen? Wenn es so lange dauert und so schwierig ist, dann können die ja nicht sagen, du.
Deswegen frage ich ja, wie stark ist der Druck halt von weiter oben, wenn man so eine große Produktionsfirma hinter sich hat, die dann sagen, ey, hier, wir haben einen Zeitpegel oder sowas, dass das halt vielleicht auch für die Produktionseffektivität oder dass man dann mehr Fehler macht, zum Beispiel, wenn man so gestresst ist und so eine kurze Deadline hat, das war halt eher das. Ist es meistens genug Zeit oder ist es oft sehr straff gepegelt?
Ja, also auch das ist echt, auch das ist wirklich unterschiedlich. Also es gibt Bücher, die müssen halt super schnell fertig sein, weil vielleicht das Material sehr spät kam und mal hat man, also es gab auch einen Fall, der liegt noch gar nicht lange zurück, war allerdings auch so ein bisschen Corona-bedingt, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube ja, da war das Buch fast ein Jahr vor den Aufnahmen dann fertig, weil die immer wieder verschoben werden mussten und der Kinostart verschoben wurde. Ja. Aber ja, also im Prinzip ist es schon eine mehr oder minder fair kalkulierte Zeit. Das ist also, ist es selten wirklich utopisch. Und dann muss man eben sagen, ja, schaffe ich oder schaffe ich nicht. So, und dann kann man es ja auch immer noch absagen, wenn man sagt, ich schaff's nicht, ich traue es mir nicht zu oder was auch immer.
Apropos, mir fällt gerade noch was ein. Wir hatten ja gerade das Thema mit Witzen, die eingebaut wurden in der deutschen Synchro. Ein gutes Beispiel dafür ist ja Ein Käfig voller Helden. Klassiker aus den 60ern, ne? Und es gab da auch 2 Synchro-Fassungen. Es gab die Originale, die wurde angeblich normal synchronisiert mit normalen Stimmen. und die kam beim Publikum nicht an. Und da hat man sie immer noch mal neu synchronisiert, so wie wir sie jetzt kennen, mit den ganzen Dialekten, dass zum Beispiel Oberst Klink halt ein Sachse ist oder der Feldwebel Schulz in Bayer. Und da wurden auch viele Witze reingepackt. Zum Beispiel in der Originalfassung hat der Oberst Klink keine Frau, aber in der deutschen Synchro hat man Running Gags eingebaut, dass er regelmäßig von seiner Frau, der Kalinke, der Kalinke hat wohl das und das gemacht. Das gab es zum Beispiel im Original auch nicht. Und das finde ich dann wiederum cool. Also das hat dann so einen Mehrschauwert, wo man sagt, man guckt sich das Original an und dann nochmal auf Englisch, dann nochmal auf Deutsch zum Beispiel oder andersrum.
Mhm. Ja, ist im Moment eben nicht so angesagt. Ne? Also ich verstehe es auch, dass sich die Verleiher oder Auftraggeber das gerne so nicht haben wollen. Es verfälscht auch einfach mal das Original. Muss man ja auch mal sagen. Und das mag sein, dass es für uns dann in dem Moment amüsant ist, aber man muss ja erstmal unterstellen, dass sich der Regisseur, der Originalregisseur, etwas dabei gedacht hat.
Schaust du denn mehr im O-Ton oder tatsächlich Synchro? Was bevorzugst du?
Du meinst, wenn ich zum Vergnügen einen Film gucke?
Genau, ja oder ja, natürlich, klar.
Ja, also wenn, dann immer synchronisiert. Wobei ich zugegebenermaßen nicht viele Filme gucke, weil ich jeden Tag schon genug Filme gucke.
immer drei.
Ich tue mich einfach schwer, immer noch mehr Geschichten in mich reinzupacken. So.
Ja, verständlich.
Aber wenn, dann schon auf Deutsch. Und ich spreche auch einfach besser Deutsch als Englisch. Und ich finde es dann auch wahnsinnig anstrengend, einen Film auf Englisch zu gucken. So. Also mir fehlt dann so ein bisschen der Unterhaltungswert, weil ich eben an andere Dinge denken muss oder nochmal versuche zu verstehen, was eigentlich gesagt würde. Also wer mal Brokeback Mountain im Original geguckt hat zum Beispiel und mir erzählt, er hat den Film komplett verstanden und Heath Ledger verstanden, den kann ich das nicht glauben, weil man einfach kein Wort versteht.
Ja, oder noch schlimmeres Beispiel, Matthew McConaughey eigentlich in jedem seiner Filme und besonders in Interstellar oder so, also da ist er, oder auch True Detective, da ist er dermaßen am Nuscheln. Das ist schon hardcore tatsächlich.
Ja, ich find's anstrengend, Filme im Original zu gucken. Und ich kann auch jeden verstehen, der sagt, ach Mensch, die Synchros, das verfälscht ja das Original und so. Stimmt, aber es macht's einfach zugänglich fürs Publikum und in der Zeit, in der ich den Film gucke, gucke ich eben den Film und muss nicht drüber nachdenken, was hat er gesagt oder habe ich ihn jetzt verstanden oder so. Also für mich ist so eine Synchro immer, hat es einen deutlichen Mehrwert.
Ja, und dann gibt es natürlich die dann irgendwie drauf schwören, oh ja, Original mit Untertitel. Ich muss sagen, also bei mir persönlich funktioniert es, wenn ich zum Beispiel Englisches mit englischen Untertiteln gucke. Dann sehe ich ja, was gesagt wird und ich höre es und kann es dann im Kontext einfach besser verarbeiten. Aber einige gucken es ja auch im englischen O-Ton mit deutschen Untertiteln und das funktioniert zumindest, also für mich funktioniert das gar nicht, weil das verführt dazu, einen Film eigentlich zu lesen und nicht zu schauen. Oder wie siehst du das?
Ja, ganz genau so. Also ich finde es auch wahnsinnig anstrengend, die Untertitel mitzulesen. Das eigentlich ist es ja, soll so ein Film ja auch ein optischer Genuss sein und ich möchte eigentlich die Bilder auf mich wirken lassen und nicht lesen.
Richtig.
Ja. Da kenne ich aber einen schönen Spezialfall und zwar Narcos. Da ist es ja so, dass alles, was Englisch gesprochen wird, auf Deutsch synchronisiert ist. Und alles, was Spanisch gesprochen wird, bleibt im Original Spanisch, um die Trennung zwischen jetzt den amerikanischen Agenten und den spanischen kriminellen Kartellen zu unterscheiden. Da ist dann alles deutsch synchronisiert. Und das funktioniert sehr gut, muss ich sagen. Da ist es sogar so, dass sie dann mal stellenweise Leute haben, so Doppelagenten, die halt zum Beispiel jetzt im Normalfall Spanisch sprechen, mit Untertitel dann. Und dann plötzlich, wenn sie dann Englisch reden, kriegen sie plötzlich eine deutsche Synchronstimme. Und das merkst du dann, weil die geben sich zwar Mühe, jemanden zu finden, der fast genauso klingt, aber er klingt dann meistens nicht ganz genauso. Und dann merkst du diesen Umbruch, wie er plötzlich im Original klingt, im Spanischen, und plötzlich spricht er akzentfreies Deutsch.
Dazu zwei Anmerkungen. Also zum einen ist ja in dem Moment der Untertitel ein Stilmittel und dient nicht rein dem Verständnis. Ich bin mir sicher, ich habe Narcos noch nie gesehen, aber ich bin mir sicher, selbst wenn du keine Untertitel hättest, würdest du trotzdem verstehen, worum es geht. Es wird nicht die halbe Folge nur untertitelt sein.
Doch, tatsächlich. Es gibt Folgen, die sind wirklich richtig, die spielen fast nur in den Kartellbereichen. Da hast du wirklich Folgen, die sind wirklich 60-70% nur Spanisch. Ach, das ist aber auch von Folge zu Folge unterschiedlich. Das ist ja dementsprechend, wie die Serie aufgebaut ist. Aber es ist trotzdem sehr gut gemacht. Ich liebe es. Ich gucke ja gerade die neueste Staffel Narcos Mexiko. Es ist großartig. Ich hänge da an dem Bildschirm. Aber natürlich, das ist nichts, das kannst du nicht nebenbei laufen lassen. Da musst du wirklich dich konzentriert hinsetzen und dir das angucken. Prinzipiell sowieso eigentlich immer machen möchte. Ich mag das nicht, wenn Leute nur Filme und Serien nebenbei laufen lassen, weil dann haben sie in Wirklichkeit eigentlich gar nicht gesehen.
Ja, absolut. Ja. Und noch einmal was dazu, dass vielleicht der deutsche Ton nicht ideal an das spanische Original in dem Fall dann ranpasst. Das ist auch wirklich sehr, sehr schwierig. Also natürlich versucht man jemanden zu finden, der stimmlich dem nahe kommt. Aber man darf auch nicht vergessen, dass der Ton am Set, mutmaßlich ist es der Set-Ton, einfach komplett anders aufgenommen wird als der deutsche Ton im Studio. Das kann ich so gar nicht nachbauen.
Ja.
Und exakt diesen Raum nachzubauen, den der Typ im Original hat, das klappt in den seltensten Fällen. Und deshalb wird man halt immer, oder was heißt immer, aber man wird mutmaßlich meistens diesen Tonsprung hören.
Ja. Aber es ist wirklich gut gemacht. Also es ist kein, ich kann nicht sagen, dass das schlecht gemacht ist. Man gibt sich da wirklich die größte Mühe, damit das funktioniert. Mhm. Das gefällt mir ganz gut. Aber du hast das Thema gerade angesprochen. Das Problem, was ich im englischen Original habe, ist die Akustik. Im Original hast du meistens irgendwo, von mir aus hier, den Galgen, der irgendwo in der Luft hängt, oder du hast irgendwelche versteckten Mikrofone am Körper. Das ist nicht die gleiche Qualität wie halt ein deutscher Synchronsprecher, der direkt vor einem schönen Membranmikrofon klingt. Den verstehst du halt deutlich besser, ne? Es gibt da genug Szenen, wo irgendwelche Außenareal-Szenen sind, wo die Leute kaum verstehst. Und dann machst du es aufs Englische, auf Deutsche. Immer verstehst du die richtig deutlich. Ne? So, und das ist, deswegen mag ich es auch halt lieber in der deutschen Synchro, weil du dann dich weniger anstrengen musst, es zu verstehen.
Ja, wobei genau dieser Ton ja oft auch ein Kritikpunkt ist an den Synchros, dass der viel zu präzise ist. Und das stimmt natürlich auch, und ich kann das auch nachvollziehen, wenn ich einen Film habe, der dreckig ist, dass es nicht zu poliert klingen darf. Aber es ist schon so, dass der Ton, der vom Set kommt, meistens, egal in welcher Richtung, unsauberer ist, ja.
Ja, Dom, fällt dir noch was ein? Tatsächlich, unser Fragenkatalog ist aufgebraucht. Ich ziehe mir gerade schon auf, weil es andere Fragen aus dem Schuh. Mir fällt kaum noch was ein. Man will immer so viel fragen, das fällt Ihnen wahrscheinlich erst im Nachhinein wieder ein, was man noch hätte fragen können.
Bei mir ist was hochgekommen, gerade eben sogar. Und zwar, du hast ja auch schon, du hast ja Jake Gyllenhaal auch schon in Marvel-Filmen gesprochen. Und ich weiß nicht, woran das liegt. In den letzten Jahren, sagen wir mal, okay, was heißt in den letzten Jahren? Zum ersten Mal ist es mir aufgefallen bei hier dem zweiten Captain America Winter Soldier, dass die Synchro tatsächlich bei diesen Disney-Filmen oder zuerst bei Marvel und generell bei Disney-Filmen, dass die irgendwie anders klingt, dass die deutlich weniger nach Tonstudio klingt und sehr, sehr räumlich natürlich. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst oder ob da irgendwie ein besonderes Verfahren ist.
Ich kann das nachvollziehen und ich kann es vielleicht auch teilweise erklären. Mhm. Diese Filme werden meistens mit mehreren Mikros aufgenommen und mit anderen Mikros aufgenommen.
Mhm.
Das heißt, es wird teilweise wirklich mit so einem Mini-Mikro gearbeitet, was dann irgendwie um die Brust geschnallt wird, und dadurch hat es etwas mehr O-Ton-Charakter. Mhm. Es ist tatsächlich so, wenn man das im Studio dann abhört, dass man sagt, meine Güte, wie klingt das? Aber am Ende in der Mischung ist es wirklich toll. Und hat halt mehr diesen O-Ton-Sound. Und dann kommt noch hinzu, dass diese Filme meistens zentral gemischt werden. Also nicht die deutsche Fassung in Berlin, die französische Fassung in Paris und die spanische Fassung in Madrid oder sonst wie, sondern das wird zentral gemischt. Und um das Ganze zu vereinfachen, für die wird das sozusagen automatisiert, und es gibt relativ genaue Vorgaben, wie die Töne zu klingen haben, und dadurch klingen auch die Fassungen unter sich ähnlicher als bei anderen Filmen.
Okay, ich muss sagen, Mir gefällt das tatsächlich. Man musste sich ein bisschen dran gewöhnen, ihr wahrscheinlich auch, weil zwischendurch hatte ich teilweise das Gefühl, ich sehe einen deutschen Fernsehfilm. Also es ist halt seltsam, wenn man Marvel-Filme halt sieht und dann halt Engelbert von Nordhausen eher klingt, als hätte er eine Gastrolle im Tatort oder so. ich weiß nicht, meinst du, das etabliert sich noch irgendwie, dieses Verfahren? Also noch weiter, auch über zum Beispiel Disney-Produktion hinaus, weil mir ist es bislang nur da aufgefallen tatsächlich.
Weiß ich nicht. Also kann ich nicht zu sagen, das spielt vielleicht auch, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt kostenintensiver oder günstiger ist. Ich hab keine Ahnung. Das wird alles eine Rolle spielen und ob andere Verleiher sich das auch antun oder das so handhaben wollen. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich find's auch ganz gut, wenn es nicht zu steril klingt. Also ich mag es auch eher, wenn es etwas rougher ist so. Also ich hab nicht so gerne diesen High-End-polierten Ton. Ich finde es auch, wenn es so ein bisschen schnubbelig ist, finde ich es immer ganz gut.
Schnubbelig, ein schönes Wort.
Das merke ich mir. Ja, herzlichen Dank. Ich dachte wirklich, dass, weil ich habe das irgendwie mal anderen erzählt und die wussten irgendwie überhaupt nicht, was ich meine, von wegen, es klingt doch ganz normal. Und ich dachte mir so, ja, habe ich jetzt irgendwie Film mit Woche im Ersten oder so. Also, herzlichen Dank.
Ja, apropos schnubbelig, das ist jetzt so ein Wort, das würde ich sagen, das kannst du schön ostdeutsch aussprechen, ne? Schön schnubbelig. Ich bin ja hier jetzt in der Nähe von Leipzig. Thema Akzente und Dialekte. Hast du schon Rollen gesprochen, wo du halt einen Dialekt oder einen Akzent gespielt hast?
Ja, ausreichend. Also Akzente eher als Dialekte, denn in amerikanischen Filmen oder in ausländischen Filmen ist selten der Sachse, der Bayer oder der Ire oder was weiß ich gefragt.
Es wäre lustig.
Auf jeden Fall.
Hat aber auch dann wiederum nichts mehr mit dem Original zu tun, ne? Also, wobei ich habe auch schon, also mit österreichischem Akzent habe ich auch schon gesprochen, aber doch mit Akzenten gerne und viel, ja. Habe schon diverse Inder gesprochen und auch Franzosen, Russen, Asiaten. Zum Beispiel bei Two Broke Girls war ich der Chef von den beiden Mädels.
Oh, stimmt, meine Güte.
Oh, kannst du uns eine Kostprobe geben?
Oh, da ist ja sehr spontan.
Sehr gut. Sehr gut, ja.
Das flasht mich gerade. Du hörst das so oft und dann fühlst du fest, ah, das bist du ja auch. Na klar, das ist so gemein. Großartig.
Das ist immer wieder seltsam, wirklich.
Hast du eigentlich einen eigenen Dialekt? Kommst du direkt aus Berlin und bist Hochdeutsch aufgewachsen oder musstest du das auch erst lernen, Hochdeutsch zu sprechen?
Also ich bin mitten in Berlin geboren und habe auch nie woanders gelebt, aber bei uns zu Hause wurde Hochdeutsch gesprochen.
Okay. Weil das ja auch so ein Thema ist, dass ich kenne zum Beispiel einige Sachen, Leute aus Bayern, wo ich sage, die haben gar nicht die Zunge dafür, die kriegen es gar nicht hin, ein ganz normales R auszusprechen, also ein R. Also die müssen immer, das ist ein R, R, das ist schon was im Spanischen so. Das fällt denen wirklich verdammt schwer, das hinzukriegen. Wenn du einmal so aufgewachsen bist, kriegst du das nicht raus.
Ja.
Ich versuche mir ja wirklich Mühe zu geben, bei solchen Podcast-Aufnahmen ein ordentliches Hochdeutsch zu sprechen, dass man mich versteht und dass ich hier nicht ins Sachsen-Anhaltinische hier in der Nähe von Leipzig hier irgendwie abrutsche. Ne? Vor allem, wenn du gerade frisch von der Arbeit kommst, wo halt alle so quatschen. Ne? Das ist ja.
Manche Schauspieler kriegen es auch tatsächlich gut hin in der Synchronisation. Also zum Beispiel Christian Tramitz, bei dem hört man ja sehr raus, dass er halt Bayer ist. Aber wenn man den dann zum Beispiel in Synchronisation hört, weiß ich nicht, ich glaube, der ist ja nicht auch die Erzählstimme in How I Met Your Mother, glaube ich.
Das kann sein, das weiß ich nicht.
Da klingt er wirklich absolut perfekt Hochdeutsch und man hört wirklich gar nichts raus.
Mhm.
Na?
Ja, das gibt es. Also ich kenne auch ausreichend Kollegen, die ganz hart Berlinern und sobald die rote Lampe angeht, feinst
du David. David Nathan, genau, weiß ich. Den habe ich schon ein paar Mal live erlebt auf der Lesebühne. Und der hat so ein richtiges Berlinerdeutsch. So ein richtiges, das ist großartig. Und dann sitzt der in dem Studio, perfektes. Es ist unglaublich, wie der das macht. Das ist Wahnsinn.
Ja, der ist David Nathan ist wirklich ein Extremfall. Also wenn du da irgendwelche Interviews siehst, dann ist der dermaßen am Berlinern und du denkst, Johnny Depp, das ist Christian Bale, so, also.
Wie hieß der Synchronsprecher, der auch Bud Spencer gesprochen hat, aber der auch zum Beispiel Gimli in Herr der Ringe gesprochen hat, auch schon vor ein paar Jahren leider verstorben, der hatte auch so ein, was war denn das? Der hatte auch ein richtig krasses, was, bayerisch, schweizerisch oder, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwas.
Wolfgang Hess meinst du?
Ja, mir fällt gerade der Name leider nicht ein. Ich im Namensgedächtnis, deswegen habe ich dich dabei, Dom. Ich wirklich.
Immer wieder gerne, bei Synchronsprechern immer wieder gerne.
Und da war es ja auch so, wenn du den bei dem Interview gesehen hast, dann, das ist er niemals, niemals. Und dann sitzt er irgendwie im Studio und quatscht da perfekt. Das ist unglaublich, großartig.
Ja, ich hätte soweit nichts mehr, Kenny. Wie sieht's bei dir aus?
Ich leider auch nicht. Ich versuche mir gerade irgendwie was noch zu überlegen. hast du noch irgendwelche schönen Geschichten? Kannst du irgendwas aus dem Nähkästchen plaudern? Irgendwelche lustigen Geschichten? Irgendwelche geilen Running Gags oder sowas? Ich meine, Engelbert hatte auch ein paar schöne Sachen dabei, aber ich will dich jetzt auch nicht überfordern und sage, jetzt erzähl was Lustiges.
Na, mir fällt eher nichts ein gerade. Sonst melde ich mich einfach nochmal.
Okay, genau. Ich würde mich freuen. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Lieber Marius, ich freue mich sehr, dass du hier bei uns warst. Vielen lieben Dank dafür. Ich wünsche dir nächste Woche bei der Premiere viel Spaß. Ich werde dann nächste Woche auch noch in Berlin sein bei der Pressekonferenz. Ich werde zumindest Jake Gyllenhaal sehen. Wir dürfen zwar keine Frage stellen, aber ich werde ihn zumindest aus der Ferne sehen und mal winken. Hätte ich eine Frage stellen können, hätte ich ihn gefragt, ob ich eine Botschaft an dich übermitteln darf, an seine deutsche Stimme, aber das hat dann leider vom Timing her nicht gepasst. In dem Fall, ja. Lieber Dom, schön, dass du wieder mit hier warst. Unsere Interviews, Sammlungen, die steigen. Mal gucken, wie wir als nächstes vors Mikrofon kriegen. Ich meine, Marius, kennst du Leute, die sehr interviewgeil sind, die das immer wieder gerne machen, wo du sagst, hier, ey, frag doch mal den, der macht das bestimmt gerne.
Oh. Viele, viele bestimmt. Waren ja schon sehr viele bei den Mediapaten, ne?
Ja, also ich glaube, da könnt ihr euch mal durchscrollen. Da ist bestimmt der eine oder andere bereitwillig. Ansonsten, also wer da richtig heiß drauf ist, weiß ich nicht. Also das, keine Ahnung.
Dann auf jeden Fall vielen herzlichen Dank. Hat mich auch sehr gefreut.
Euch.
War echt cool. Vor allem, dass du dir jetzt so lange auch für uns Zeit genommen hast.
Sehr gern.
Und nicht ansonsten.
Selbstverständlich, ja.
Kann ich euch ja eigentlich sogar stellvertretend für die Zuhörer und Zuhörerinnen viel Spaß auf der Premiere wünschen. Grüße an Jake Gyllenhaal, wer von euch beiden ihn zuerst erwischt. Und würde sagen, Kenny, wir sind raus, oder?
Jawohl. Macht's gut.
Vielen lieben Dank.
Alles Gute, bleibt gesund.
Ihr auch, danke.
Was immer mir im Leben bevorsteht, ich werde nie diese Worte vergessen. Aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Dies ist meine Gabe, mein Fluch. Wer ich bin? Ich bin Spider-Man.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.
This time of year, a good hoodie is absolutely essential. And the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime. With timeless style, heavyweight fleece, and durable details, you can depend on it for years to come. Snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip, and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Code CLASSIC24.